Wir kommen vom Auferstehungsfest her. Wir haben gefeiert, dass Christus auferstanden ist. Dass er unser Herr ist, der auch heute lebt, der auch heute bei uns ist. Und ich unterstelle einfach mal, dass euch das ähnlich geht wie mir, dass das im Alltag dann schon eine Herausforderung ist, wenn Christus wirklich lebt, wenn er auferstanden ist. Woran macht sich das deutlich? Wie zeigt sich das? Ich möchte uns heute einen Text aus dem Jakobusbrief lesen. Der Jakobus, der hat ja eine sehr nüchterne Sichtweise auf das Leben, auf manche geistlichen Fragen, auch sehr praktisch orientiert in dem, was er sagt, dass er manchmal ja mehr so das Tun des Menschen betont, als das, was wir so kennen und uns geläufig ist, das Tun und das Handeln Gottes. Ich möchte am Ende dieses Briefes einige Verse lesen, wo es um das Gebet in unterschiedlicher Art und Weise geht. Jakobus 5, Abvers 13. Da schreibt er: Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn. Und das Gebet des Gläubigen wird dem Kranken, des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre. Und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Soweit diese Verse aus dem Jakobusbrief. Wie gesagt, es geht um das Gebet oder um unser Reden mit Gott auf unterschiedliche Art und Weise. Irgendwie macht Jakobus hier aus allem, aus jedem Lebensanlass, den man so haben kann, ein Gebet aus allem, aus jeder Stimmung, aus jeder Situation. Und es ist eigentlich sehr vielschichtig, was er da so abdeckt in seiner Blickrichtung auf unser Leben. Christus ist auferstanden und trotzdem sind wir als solche, die auf dem Weg sind, mit Jesus manchmal in ganz unterschiedlichen Situationen. Alle Dinge sollen uns zum Besten dienen, hat Paulus mal formuliert. Das klingt erstmal sehr positiv in unseren Ohren. Das klingt so danach, naja, was kann denn schon sein? Was kann denn schon passieren? Alles ist doch das Beste für uns. Jakobus formuliert es hier ganz einfach und ja, in unterschiedlichen Extremen. Als Christen, die wir auf dem Weg sind, wenn einer leidet, so fängt er an. Wenn einer leidet, dann soll er beten. Für Jakobus ist das offensichtlich eine Option, eine Möglichkeit und nichts Überraschendes, wenn auch ein Christ leidet, wenn auch ein Christ Fragen an das Leben hat, wenn im Leben eines Christen nicht alles so glatt läuft, wenn so dieser Gedanke, dass das alles zum Besten für mein Leben sein sollte, wenn dieser Gedanke gar nicht so spontan aufkommen mag. Wenn einer leidet, dann soll er beten. Zweifel steigen im Herzen schnell einmal auf. Dann glaubt man plötzlich gar nichts mehr so richtig. Man weiß es, man hat Dinge tausendfach gehört. Man weiß, Christus lebt, er ist auferstanden, er ist da, er hilft uns, er will uns segnen. Und trotzdem, aber ich leide doch. Und es ist schwierig zu glauben, Freude zu entwickeln. Man verliert den Blick für das Reale des Glaubens, was man vielleicht so lange erlebt hat. Und dann machen sich Vorwürfe breit im eigenen Herzen, Vorwürfe gegen die Welt, gegen die Umstände, Vorwürfe gegen Gott. Das kann passieren. Wenn jemand leidet, sagt Jakobus, dann betet. Da ist jetzt gar nicht so formuliert, wie das aussehen kann und ob da Klage ist oder das ist sicherlich nicht immer nur in Freude gemeint. Aber wenn jemand leidet, dann betet, weil das Leiden letztlich irgendwie dazu dient, dass man auf der Spur bleibt, dass man sich ganz neu auf Christus, auf den Auferstandenen konzentriert und mit ihm lebt, die Dinge des Lebens mit ihm bespricht und mit ihm in eine neue Richtung bringt. Wenn jemand leidet, dann soll er beten. Das ist der Weg, der ihn vorwärts weist. Das andere Extrem, was er hier aufgreift, wenn einer guten Mutes ist, wenn einer voller Freude ist, wenn gerade alles glatt läuft, dann soll er auch beten. Oder genauer gesagt, dann soll er singen, dann soll er Psalmen singen zur Ehre Gottes. Und vielleicht liegt auch in diesem, dass es mir so gut geht, dass alles so toll ist, vielleicht liegt auch da eine Gefahr drin. Zweifel und Fragen, die können uns von Gott wegführen, wenn wir nicht im Gespräch mit ihm bleiben. Aber auch die Freude, auch das, was so toll ist, kann unter Umständen zur Oberflächlichkeit führen, dass man meint, ach, ich brauche Gott ja nicht. Wenn einer guten Mutes ist, auch dann soll er beten, dann soll er Loblieder singen, auch dann soll er an Gott dranbleiben, weil sowohl das Leid als auch die Freude, beides in unserem Leben, letztlich dazu dienen soll, dass wir vorwärts immer wieder auf Christus schauen und einen Schritt auf ihn zugehen und mit ihm leben und wachsen sollen. Leid und Freude, der gute Mut soll uns helfen, Christus ähnlicher zu werden. Der Jakobus macht dieses Spannungsfeld auf, diese beiden Extreme. Und dann in dem nächsten Schritt guckt er sich das Leiden noch mal ein Stückchen genauer an. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge, an denen man leiden kann. Der Christ und die Krankheit, das ist sein nächstes großes Thema, was er hier beschreibt und was er in den Blick nimmt. Wenn jemand krank ist, schreibt er der Gemeinde. Und auch das finde ich interessant, da gibt es ja auch theologisch die unterschiedlichsten Meinungen dazu. Für Jakobus ist es offensichtlich, zumindest nicht erstaunlich, dass Christen krank werden, dass auch auf diese Art und Weise Not im Leben eines Christen sein kann. Wenn jemand krank ist, und auch dann, da kommen wir gleich noch dazu, geht es um das Gebet. Krankheit kann zu großer Anfechtung im Leben werden. Das kann eine große Not sein. Und trotzdem müssen wir uns damit anfreunden. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen, dass das eine Normalität in einer gefallenen Welt ist, dass hier Krankheit herrscht, dass Vergänglichkeit herrscht. Da kommen auch Christen nicht dran vorbei. Wir lesen im Neuen Testament, wir lesen auch in diesem wunderbaren Kapitel Jesaja 53, wo ja das Leiden des Gottesknechtes beschrieben wird, dass Christus unsere Schuld getragen hat und dass Christus unsere Krankheit getragen hat. Ich denke, das sind wunderbare Aussagen, die das einfach aufgreifen, was er für uns getan hat und was das bedeuten kann, dass Christus uns das Heil schenkt. Und dennoch müssen wir uns deutlich machen, in dieser Welt leben wir noch in einer gefallenen Welt. Eine Welt, in der wir fähig sind zur Sünde. Eine Welt, in der es möglich ist, dass wir krank werden. Christus hat diese Krankheit, Christus hat diese Schuld und Sünde getragen. Und manchmal ist es vielleicht so, dass wir so eine kleine Kostprobe von dem bekommen, was einmal in der Ewigkeit nach den Verheißungen Gottes auf uns wartet. So eine kleine Kostprobe. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor. Ich weiß nicht, vielleicht geht euch das auch so. Wenn es in der Küche so gut riecht und man kommt dann mal vorbei und schaut mal in den Kochtopf hinein und wenn es einem gelingt, das heimlich zu tun, kann man vielleicht auch mal was ergattern, was gar nicht so gerne gesehen ist oft. So eine kleine Kostprobe, ein kleiner Vorgeschmack auf das, was da kommt. Manchmal erleben wir das, dass Gott in einer wunderbaren Art und Weise Gebet hört, dass Menschen gesund werden, dass sie in einer besonderen Weise etwas von der Größe, von der Kraft, von dem Heil Gottes erleben und erfahren. Aber es ist kein Automatismus. Und trotzdem, auch davor sollten wir uns warnen, das ist ja auch dieses riesige Spannungsfeld, in dem Christen sich bewegen. Und ich glaube, vor beidem will Jakobus uns hier in diesem Text auch ein wenig warnen. Die einen, die sagen, wer richtig glaubt, der ist nicht krank. Da, wo Christus wirklich regiert, da ist keine Krankheit. Ist ein Extrem. Und das andere, naja, Gottes Wille ist so vollkommen, was soll ich denn überhaupt noch beten? Gott macht das schon richtig. Ich muss nicht beten, um gesund zu werden. Ich denke, beides sind Extreme und ich habe so den Eindruck, dass wir in der Bibel doch aufgefordert werden zu beten. Wir dürfen um alles bitten. Bittet, so wird euch gegeben. Und wir werden hier in diesem Zusammenhang, in dem Text noch sehen, dass wir auch dazu aufgefordert werden, auch im Krankheitsfalle zu beten, um vielleicht in den Genuss einer solchen Kostprobe zu kommen, die Gott uns schenken möchte. Wir leben in einer gefallenen Welt. Die Freiheit, die wird später einmal kommen, wie es in der Offenbarung verheißen ist, wenn dann kein Schmerz und keine Krankheit und kein Tod und kein Geschrei mehr sein wird. Das ist die ewige Perspektive. Und dennoch ist Gottes Realität, sein Reich, heute schon angebrochen. Und manchmal dürfen wir das hier schon schmecken, diese Kostprobe bekommen. Wenn jemand krank ist unter euch, sagt der Jakobus hier, dann soll er die Ältesten rufen. Und dann geht's auch wieder um das Gebet. Er fordert ganz konkret dazu auf, dann soll gebetet werden in diesem ganz konkreten Anlass. Und ich finde das sehr interessant, wenn man das sich mal genau anguckt, was der Jakobus hier so an Gedanken dann alles entfaltet, dieses Gebet. Zunächst einmal finde ich es interessant, dass die Ältesten gar nicht unbedingt von sich aus kommen sollen, sondern dass der Kranke initiativ werden soll. So wie wenn ich krank bin, ich zum Arzt gehe oder den Arzt rufe, so ist das auch in diesem Fall. Derjenige, der Hilfe braucht, soll die Initiative ergreifen. Und ich muss sagen, ich finde das immer schön, viele wissen das vielleicht gar nicht, wir praktizieren das auch hier in der Gemeinde, sicherlich nicht so oft, weil es nicht so oft in Anspruch genommen wird, aber es ist eine wunderbare Sache, als Ältesten mit Geschwistern der Gemeinde im Gespräch zu sein, im Gebet zu sein und das miteinander nach dieser Verheißung, die hier gegeben ist, zu praktizieren und zu erleben. Das Beten für den Einzelnen in einer ganz konkreten Krankheits- oder Notsituation. Wenn jemand krank ist, dann rufe er die Ältesten. Und sie sollen beten oder sie werden ihn beten und sie werden ihn salben. Und dann ist eine Verheißung gegeben. Ich finde das sehr interessant, das, was hier beschrieben ist, ist sehr umfänglich. Die Ältesten kommen nicht einfach und beten, sondern ich habe so den Eindruck, hier ist ganzheitlich der ganze Mensch im Blick, so wie wir das bei Jesus in seinen Begegnungen mit Menschen immer wieder gesehen haben. Da kommt jemand, der auf der Pritsche rangetragen wird zu ihm und dann sagt Jesus als erstes, deine Sünden sind dir vergeben. Eigentlich wollte der gesund werden. Die Blickrichtung, die Jesus auf uns Menschen hat, die ist ganzheitlich. Er hat die Seele im Blick und er hat den Leib im Blick. Unsere geistliche und unsere körperliche Gesundheit hat er im Blick. Und auch das wird hier in diesen Anweisungen für die Ältesten oder für die Gemeinde deutlich. Die Ältesten sollen beten, das ist so der geistliche Aspekt, und sie sollen salben. Das ist vielleicht etwas, was uns so ein bisschen verloren gegangen ist. In der damaligen Zeit war das sicherlich gebräuchlicher und hatte auch einen mehr medizinischen Hintergrund vielleicht auch noch. Aber ich denke, da ist einfach beides drin. Dieses Wohltun nach dem Geist, aber auch nach dem Körper, dass beides im Blick ist. Und auch die Verheißung oder das, was noch an Anweisungen gegeben wird, hinterher deutet auch in beide Richtungen. Zunächst mal die Verheißung, dass der Herr den Kranken oder denjenigen, der da um Hilfe bittet, aufrichten wird. Aber da ist auch von Vergebung die Rede. Da ist auch diese Aufforderung genannt, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander. Und interessanterweise ist nicht der Kranke gerufen zu sagen, er soll bekennen, sondern einander. Also die ganze Gemeinde ist irgendwie im Blick an dieser Stelle. Ich finde das sehr, sehr spannend, das so zu sehen, dass Gott da offensichtlich einen sehr ganzheitlichen Blick auf unser Leben hat. Dass er uns wohltun möchte nach unserem Körper, aber auch nach unserer Seele und dass das zusammengehört. Der Herr wird aufrichten oder der Herr wird helfen, steht hier. Da steht gar nicht konkret, dass jemand gesund werden wird. Ich denke, das ist da mit drin, aber das ist nicht ausschließlich gemeint. Der Herr wird etwas Gutes in dieser Situation mit all den Menschen und besonders für den Kranken tun. Der Herr wird aufrichten. Und in dem, was man so erlebt und was man so hört, wir haben als Älteste das schon des Öfteren praktiziert und unterschiedliche Erfahrungen auch damit gemacht, dass Gott aufgerichtet hat, dass er geholfen hat. Und manchmal besteht die Hilfe darin, dass jemand Geduld und Kraft bekommt, das zu tragen, was ihm ein Stück an Krankheit auch auferlegt ist. Manchmal hilft Gott anders. Das kann sehr unterschiedlich sein. Und ich denke hier, diese Stelle lässt das sehr offen, was Gott im Endeffekt tut und wie er uns segnen und wie er uns helfen möchte. Was ich toll finde, ist die Einladung, die wir bekommen, wenn jemand krank ist. Ich glaube, wir können es auch weiterfassen. Wenn jemand Hilfe braucht, ob das jetzt seelisch ist oder in anderer Weise, wenn jemand arbeitslos ist, wenn jemand Hilfe braucht, dann darf man die Ältesten ansprechen, dass sie kommen, dass man miteinander redet, dass man vielleicht sich gegenseitig Schuld bekennt. Das ist eine Option, eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es ja auch nichts zu bekennen, aber vielleicht doch, dass man miteinander betet und die Verheißung ist da, Gott wird helfen, er wird aufrichten. In irgendeiner Art und Weise wird er segnend eingreifen in diese Situation. Ich glaube, Gott möchte uns dazu ermutigen, auch als Gemeinde das in Anspruch zu nehmen. Mir war es einfach wichtig, auch heute Morgen das mal zu sagen, weil ich einfach auch denke, dass das gar nicht jedem bewusst ist. Vielleicht von dieser Stelle her nicht, aber auch, dass wir das in der Gemeinde so handhaben und dass wir als Älteste dazu bereit sind, das zu tun und das gerne tun, miteinander im Gespräch sein und miteinander beten, da wo Not oder Krankheit oder Leid im Leben eines Einzelnen ist. Eine Einladung Gottes an uns als Gemeinde, das zu praktizieren und an seinem Segen teilzuhaben. Lasst uns davon Gebrauch machen, wenn es uns auf dem Herzen liegt oder wenn es uns wichtig ist. Amen.